Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass heute Muttertag ist. Der Muttertag ist kein christliches Fest. Aber als Begründerin des heutigen Muttertages gilt eine Christin, die Methodistin Anna Mary Jarvis. Sie wollte damit das Andenken gegenüber ihrer Mutter zum Ausdruck bringen, aus Liebe und aus Dankbarkeit. Allerdings war dieser Tag im Mai, wo wir den begehen und wo auch die Frau Jarvis das gemacht hat, das war der Todestag ihrer Mutter. Wie viel besser ist es, wenn wir unsere Dankbarkeit gegenüber unseren Müttern zu Lebzeiten weitergeben? Dankbarkeit ist eine bewusste Entscheidung. Dankbarkeit ist Arbeit. Ich mache mir bewusst, wofür ich danken kann. Das ist ein bewusster Schritt, kein Gefühl. Und dann bringe ich das auch zum Ausdruck. Dankbarkeit sollten wir uns nicht bis zum Schluss aufbewahren. Als ich am vergangenen Mittwoch diesen Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich in der stillen Zeit den Psalm 107 gelesen. Viermal steht dort, viermal werden wir aufgefordert, dankt dem Herrn für seine Güte. Ich möchte daher diesen Gottesdienst mit den ersten beiden Versen aus dem 107. Psalm beginnen. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte hört niemals auf. Das sollen alle bezeugen, die durch den Herrn erlöst sind. Wenn wir die Psalmen in diesem Bereich lesen, den Psalm 100, 103, 104, 105, 106, 107. Also es springt einem ins Auge. Es ist ein Gebot Gottes, dass wir ihm gegenüber dankbar sind. Gott fordert uns immer wieder dazu auf, ihm zu danken. Und in Vers 2 heißt es dann, alle, die er erlöst hat, sollen es bezeugen, wie groß seine Güte ist. Dankbarkeit und Zeugnis, das gehört unmittelbar zusammen. Wir wollen diesen Gottesdienst mit Gebet beginnen und ich bitte darum, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du unser Vater bist. Wir wollen dir dafür danken, dass du uns als Gemeinde so zusammengestellt hast, wie wir heute sind. Herr, wir wollen dir dafür danken, dass du heute Morgen hier in unserer Gemeinschaft anwesend bist, weil du zugesagt hast, dass wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dass du da mitten unter ihnen bist. Wir sind dir auch dankbar für diesen Tag, an dem wir besonders an unsere Mütter denken dürfen. Wir wollen dir für unsere Familien danken, Herr. Danken für all den Segen, den du ausstreust aus vollen Händen. Ja, und wir wollen lernen, auch diese Dankbarkeit vor dir und vor den Menschen zu bezeugen. Hilf uns dazu, Herr. Wir bitten dich für all deine Kinder, die sich heute Morgen in deinem Namen versammeln, dass du auch dort bist. Ja, und wir wissen, dass du da bist. Und auch dafür sind wir dankbar. Wir wollen dich darum bitten, dass du diesen Gottesdienst in deine Hand nimmst, dass all das, was gesagt, gesungen und gebetet wird, dass das deinem Willen entspricht, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Herzen öffnest, damit wir hören, verstehen, was du uns zu sagen hast und damit es auch sichtbar wird in unserem Leben, dass wir es tun, was du uns zu sagen hast. Herr, wir danken dir dafür, für deine große Güte, deine Liebe und deine Gegenwart jetzt bei uns. Amen. Im ersten Lied, das wir hören, kommt das Wort Dankbarkeit nicht ein einziges Mal vor und doch spürt man sie in jedem Vers. Das Lied ist ein starkes Zeugnis für und von unserem großen Gott. Wir hören auf das Lied, kommt, stimmt doch mit uns ein. Noch einmal herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wenn jemand ein Grußwort zu sagen hat oder etwas weiterzugeben hat, dann ist dafür jetzt Gelegenheit. Das ist nicht der Fall. Dann möchten wir die Geburtstagskinder der vergangenen Woche begrüßen. Wir möchten ihnen gratulieren. Das ist als erstes Klaus, Katalea, Karl-Heinz, Tatjana, Hanna und Marisa. Wir leben in einer besonderen Zeit und wir möchten euch stärken mit einem Vers, aber auch einem mutmachenden Bekenntnis. Es steht in Psalm 138, Vers 3. Da sagt David: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wir wünschen euch gottesreichen Segen für euer neues Lebensjahr. Und Klaus, du darfst dann jetzt auch gleich nach vorne kommen.
Ja, schönen guten Morgen. In 2 Wochen feiern wir Pfingsten. Die letzten Worte, die Jesus vor seiner Himmelfahrt gesagt hat, stehen in der Apostelgeschichte 1, Vers 18. Da hat Jesus seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, bis ans Ende der Erde. Und wir wollen und sind ja auch Zeugen Jesu. Und am Pfingstsamstag, dem 22.05., wollen wir entweder Infostand in der Fußgängerzone machen, falls das nicht möglich ist, eine Verteilaktion von Schriften, wo wir Menschen einladen zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und ich lade dazu ein, also Samstag, Pfingstsamstag, den 22.05., wer möchte, wer will, um 10 Uhr hierher zu kommen, hier in unser Gemeinderaum, und dann wollen wir eine Gebetsgemeinschaft machen, eine kleine Andacht, und dann ja, machen wir eine Verteilaktion oder einen Infostand und ja, beten und hoffen, dass Menschen das lesen, sich öffnen für unseren Herrn Jesus Christus und dass wir unseren Auftrag als Zeugen Jesu auch mit Freuden tun. Ja, ich danke euch und bitte, auch wer nicht kommen kann, für Gebet, dass die Menschen, ja, dass noch viele Menschen zum Herrn Jesus Christus finden. Danke.
Ja, am Himmelfahrtstag, am kommenden Donnerstag, feiern wir Gottesdienst. Ein Gemeindefest hinterher ist uns leider nicht möglich. Aber die Gottesdiensteinteilung ist wie auch sonntags. Also ihr kommt am kommenden Donnerstag um 10 Uhr. Und die, die sonst um 11.30 Uhr kommen, natürlich auch dann. In Jakobus 4, Vers 8 können wir lesen: Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Ich habe schon öfter von Christen gehört, gerade auch von Christen, die es sehr ernst meinen: Ich spüre die Nähe Gottes nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er weit weg ist. Wie können wir Gott nahe kommen? Das Erste und das Wichtigste ist, dass wir sein Wort intensiv studieren. Ich möchte Werbung machen für Gottes Wort. Gottes Wort ist lebendig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, sagt die Bibel. Gottes Wort ist wahrhaftig. Jesus selbst, Gott selbst, ist das Wort. Wenn wir uns Gott nähern wollen, dann müssen wir sein Wort intensiv lesen, intensiv studieren. Einfacher geht es nicht. Meine Bibelübersetzung hier, die habe ich relativ neu, da bin ich ganz begeistert von. Das ist die Luther heute. Ich weiß nicht, ob jemand da schon mal was von gehört hat. Die ist im Auftrag des Gideon-Bundes entwickelt worden, sage ich mal. Sie beruht auf der Luther 1912 und ist ein bisschen an unsere Sprache angepasst worden. Sie behält die kraftvolle Sprache Luthers, aber in der Übersetzung hat man nach meinem Eindruck auf Bibelkritik verzichtet. Es wird das dort geschrieben, was man auch aus dem griechischen Text erkennen kann. Meine Version, die hat sogar hier so einen roten Faden, das ich als Lesezeichen dafür verwenden kann. Und doch hat sie einen Fehler. Wer kann das erkennen? Wer kann das erkennen? Es fehlt das Alte Testament. Ganz genau, sehr gut erkannt. Und somit auch der rote Faden durch das Alte Testament. Und dann möchte ich euch auf ein sehr gutes Angebot unseres Pastors, unserer Gemeinde, aufmerksam machen, das unser Pastor durchführt. An 9 Abenden wollen wir den roten Faden durch das Neue Testament, durch das Alte Testament kennenlernen. Ein Überblick über das Alte Testament und gerade auch dort bezeugt sich Gott. Es ist nicht so, dass wir nur das Neue Testament haben. Das Neue und das Alte Testament zusammen sind Gottes Wort. Also wer Interesse daran hat, wer Gott näher kommen möchte, der sei herzlich dazu eingeladen. Im Foyer liegen Listen aus. Heute ist die letzte Möglichkeit, sich da anzumelden. Am nächsten Sonntag wird dann der Termin bekannt gegeben, wann möglichst viele daran teilnehmen können. Ja, dann möchte ich auf die Kollekte hinweisen. Die sammeln wir nach dem Gottesdienst ein, in dem Behälter, der da hinten vor der Säule steht. Und auch für ein wichtiges Angebot nach dem Gottesdienst möchte ich werben. Unser Gebetsteam steht nachher hier vorne zur Verfügung. Das sind heute Wolfram und Sabine. Die werden hier auf euch warten. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, dann besprecht das mit ihnen und dann tragt es gemeinsam vor Gott. Das Musikteam hat zwei Lieder für den Lobpreis ausgewählt, die auf Worten des Propheten Jesaja und auf einem Psalm beruhen. Auch wenn wir nicht mitsingen dürfen, meine ich, ist es ein gutes Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung gegenüber Gott, wenn wir dazu aufstehen.
Liebe Gemeinde, auf einem Friedhof in Berlin, da liegt Johannes Rau begraben. Ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt, vielleicht so die Älteren unter euch. Johannes Rau war früher Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen lange Zeit und er war auch Bundespräsident, 8 Jahre glaube ich oder 7. Und er war bekennender Christ, hat seinen Christsein nie hinterm Berg gehalten, deswegen haben sie ihn Bruder Johannes genannt, so als Spitzname. Doch er hat das wirklich auf positive Art und Weise bezeugt. Und er liegt eben da in Berlin begraben und sein Grabstein ist so ein heller, rechteckiger Marmorstein, da steht natürlich sein Name, die Lebensdaten. Und dann steht da unter der Satz, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ich finde, das ist ein ziemlich starkes und gutes, positives Zeugnis, was er sich da ausgedacht hat, so für seinen Grabstein. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass Leute mal sagen, Mensch, hier liegt ein ehemaliger Bundespräsident begraben, da gucken wir doch mal vorbei, vielleicht so als kleine Mini-Attraktion. Und jeder, der da vorbeiläuft, der sieht, Mensch, der hat sich zu Jesus bekannt. Dem ist das so wichtig, dass das auf seinem Grabstein steht, dass er mit Jesus zusammen gelebt hat. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das war ja ursprünglich kein Bekenntnis, sondern vielleicht erinnert ihr die Geschichte oder die Gegebenheit. Jesus war gefangen genommen. Er war vom jüdischen Rat stand er, also Karfreitag. Und Petrus ist völlig durcheinander. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, dass sein Meister jetzt irgendwie gefangen genommen ist. Und er schleicht da so ein bisschen um das Gebäude rum, wo Jesus inhaftiert ist oder wo er verhört wird. Und plötzlich sieht ihn da so eine Frau. Und die möchte ihn bloßstellen und sagt, hey du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth. Und Petrus läuft es eiskalt den Rücken runter. Der sieht sich schon im Gefängnis und jetzt wird er auch gleich da mit Jesus verhaftet. Und er sagt, nein, ich kenne Jesus nicht, ich kenne ihn nicht. 3-mal verleugnet Petrus seinen Herrn, kräht der Hahn. Es ist also so, dass sich Petrus zunächst gefürchtet hat, Jesus zu bekennen. Erst später ist Petrus dieser mutige Evangelist geworden, wie wir ihn kennen. Wir denken dann an Pfingsten, wo er vor 2000 Leuten mitten in Jerusalem im Tempel spricht und dann bekehren sich Massen an Leute und werden gleich getauft. Ja, ein mutiger Evangelist, der durch seine damalige Welt zieht und sich durch nichts abhalten lässt davon, dass er Jesus bekennt. Das war später. Ja, zu Anfang hatte er Angst. Er wurde erst Schritt für Schritt zu einem mutigen Evangelisten. Und ich finde, das ist für uns Trost und Ermutigung, das sich einmal so vor Augen zu halten. Denn auch wir sind ja aufgefordert, von Jesus Zeugnis zu geben. Auch wir sollen Evangelisten sein. Jeder Christ ein Evangelist. Heißt nicht, dass jeder hier vorne stehen muss und irgendwelche großen Reden schwingen oder durch die Lande ziehen und Leuten auf dem Marktplatz ansprechen. Aber es heißt, dass wir in unserem Freundeskreis, auf unserer Arbeit, positiv vorleben, ja, und sagen, wir gehören auch zu diesem Jesus aus Nazareth und Leute einladen, auf unsere Art und Weise. Ja. Der eine redet gerne und viel, der macht das mit viel Reden, der andere ist eher ein bisschen schweigsam und macht es durch Vorleben, auch das ist genauso gut. Aber das ist unsere Aufgabe, Evangelisten zu sein. Und da fehlt uns auch manchmal der Mut. Ja, und sagen wir, das ist mir aber unangenehm, ja, du weißt ja nicht, wo ich arbeite, ne? Niklas, auf deiner Arbeit, da kann man Christus gut bezeugen, ja? Da gibt's Applaus, wenn man sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Da, wo ich arbeite, gibt's dafür keinen Applaus. Wir brauchen also Mut. Und wir können an Petrus, an seiner Entwicklung nachvollziehen, wie er zu einem mutigen Evangelisten geworden ist. Und das wollen wir heute mal machen. Ich habe zwei Erkenntnisse rausgesucht, die Petrus verstanden hat auf seinem Lebensweg, und diese Erkenntnisse haben ihm dazu geholfen, ein Evangelist zu werden. Das Erste, was er erkannt hat, ist, Gott liebt Menschen über alle Grenzen hinweg. Das hat Gott ihm gezeigt. Gott liebt Menschen über alle Grenzen hinweg. Und dann die zweite Erkenntnis, die er erfahren hat so in seinem Leben, ist, wenn ich am schwächsten bin, dann wirkt Gott am stärksten. Wenn ich am schwächsten bin, wirkt Gott am stärksten. Und das wollen wir uns genauer heute angucken. Also wir fangen an mit der Erkenntnis, Gott liebt Menschen über alle Grenzen hinweg. Wir ziehen ja immer so unsere Grenzen, ne? Wir als Menschen. Jeder Mensch tut das, ganz instinktiv, und das ist automatisch. Keiner ist davon frei. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Zugabteil, und da ist vor euch ein, sagen wir mal, junger Mann. Und ihr fahrt so eine Viertelstunde mit dem zusammen im Abteil und irgendwann greift er in seinen Rucksack und holt eine Bibel raus und liest. Und man denkt, hey, cool, das ist einer von mir. Ja? Und dann sagt man, wie geht's dir? Bist du Christ? Und dann sagt er, ja, ich bin Christ. Mensch, in welche Gemeinde gehst du? FEG. Oh, das ist aber toll, ich gehe EFG. Das ist ja quasi genau das Gleiche. Wie habt ihr das denn in der Corona-Zeit gemacht? Läuft's bei euch gut oder ist das schwierig? Und sofort seid ihr im Gespräch. Spulen wir zurück. Stellt euch vor, die Situation ist ein bisschen anders. Der Mann im Abteil zieht kein Neues Testament heraus, sondern den Koran. Ja, und fängt jetzt an, im Koran zu lesen. Instinktiv denkt man, ja, das ist doch ein hiesiger Deutscher. Warum ist er zum Islam konvertiert? Was soll sowas? Ja? Wir fühlen uns sofort ein bisschen distanziert, ja, gucken vielleicht in den Rucksack, Mensch, der ist so ausgebeult, ist da vielleicht eine Bombe drin oder was? Solche Gedanken kommen dann hoch. Es sind die Grenzen, die wir ganz normal ziehen als Menschen. Keiner ist davon frei. Die Grenze, die Petrus gezogen hat, das war die Grenze zwischen Juden und Heiden. Da verlief seine Grenze. Er war ja ein Teil des Volkes Gottes und das hat er auch aufgenommen und das war ihm auch wichtig, dass er sagte, ich gehöre zu dem Volk, das Gott erwählt hat. Wir haben das Gesetz Gottes. Wir essen kein Schweinefleisch. Wir arbeiten nicht am Samstag. Ja, wir opfern im Tempel des einzig wahren Gottes. Und die anderen, die Heiden, die das nicht tun, die sind so ein bisschen komisch. Die sind irgendwie verrückt. Ja, die essen ekliges Schweinefleisch. Wie kann man sowas machen? Wie kann man am Samstag arbeiten? Also wer kommt überhaupt auf diese Idee? Und da zog eben Petrus seine Grenze. Aber Gott zeigte ihm, dass er diese Grenze überwinden muss, wenn er ein Evangelist sein will. Und zwar lesen wir davon in Apostelgeschichte 10. Der Text ist etwas länger, deswegen erzähle ich ihn euch. Und zwar hat Petrus da eine Vision. Er sieht so ein großes Tuch vom Himmel herabschweben. Ja, stellt euch vor, hier so ein gewaltiges Tuch schwebt vom Himmel herab. Und auf diesem Tuch liegen ganz ekliges Getier, ja, was für ihn widerlich ist. Was weiß ich, was das ist, irgendwelche Spinnen und Schnecken und was man sich da so vorstellt. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, Petrus, schlachte und iss. Petrus schluckt und sagt, nein, das kann ich nicht. Ich habe nie etwas Unreines gegessen, also etwas, was das Alte Testament verbietet, was ich essen soll. Ich kann das hier nicht einfach essen. Und daraufhin sagt dann die Stimme aus dem Himmel, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und dann endet die Vision. Und Petrus kann damit erstmal gar nichts anfangen. Was soll das jetzt? Warum habe ich diese Vision bekommen? Aber kurze Zeit später bekommt er eine Einladung. Da kommt ein Bote zu ihm. Jetzt keine Vision, sondern reale Welt. Und dieser Bote sagt zu Petrus, der Hauptmann Cornelius, ein Heide, lädt dich in sein Haus ein. Petrus ist wieder befremdet und sagt, nein, ich darf als Jude nicht in das Haus eines Heiden gehen. Der ist unrein. Da geht meine Grenze, das will ich nicht. Aber dann denkt er an die Vision und dann versteht er, was Gott sagt. Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche komischen Tiere zu essen, sondern es geht darum, dass Menschen nicht unrein sind. Egal, was sie glauben, egal, ob sie zu einem anderen Stamm gehören oder zu einer anderen Religion, Gott hat sie lieb. Es gibt für Gott keine Grenze. Also der Schlüsselvers, Vers 15, steht über mir an der Leinwand. Da sagt Gott zum Petrus, was ich für rein erklärt habe, was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Ein Evangelist legt seine Vorurteile ab. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir zunächst einmal uns klar machen, dass wir diese Grenzen haben. Es ist überhaupt nicht verkehrt, dass wir das so erkennen. Wenn wir sagen, wir haben sie gar nicht, dann belügen wir uns selber und dann werden wir sie auch nicht überwinden können. Sondern es ist wichtig zu sagen, ja, ich habe natürlich diese Grenze. Natürlich ist mir ein Christ im Abteil lieber als ein Moslem. Ja, erstmal so vom Gefühl her. Ja. Aber diese Grenze will ich überwinden, weil Gott jeden Menschen liebt, ohne Grenze. Da gibt es kein Rein und kein Unrein. Und ich als sein Bote muss bereit sein, diese Grenze, die ich in meinem Denken errichtet habe, auch immer wieder zu überschreiten. Und dazu denkt sich der Evangelist in den anderen hinein. Es genügt also nicht zu sagen, ja, Gott hat alle Leute gleich lieb und das ist auch in Ordnung so, sondern wenn ich jetzt einen vor mir habe, dann muss ich mich in seine Situation hineinversetzen. Deine Arbeit zum Beispiel. Hast ja mir erzählt, oder ich habe so getan, als ob du mir erzählt hättest, dass auf deiner Arbeit die Leute überhaupt nicht offen sind für den Glauben. Und um diese Grenze zu überwinden, muss man sich einmal sozusagen deren Schuhe anziehen und aus deren Denkweise heraus denken. Wie ticken die überhaupt? Was ist denen wichtig? Was sind die Hindernisse, warum sie Gott ablehnen? Was steckt da eigentlich hinter? Und dann, wenn man das macht und so die Grenze überwindet, dann weiß man auch, wie man da konstruktiv ansetzen kann. Ja, man kann nur wirklich jemandem weiterhelfen im Glauben, wenn man auch versteht, wie der tickt. Und dazu musst du die Grenze überwinden und dich mal in seine Situation hineinversetzen. Wir haben da manchmal den Fehler, dass wir die Botschaft klar im Kopf haben, wir sind auch überzeugt davon und wollen sie dann weitergeben. Und dann erzählen wir den Leuten etwas, ja, was für uns totalen Sinn macht. Und jeder von uns würde sagen, ja, ist ja klar verständlich, was du da sagst. Aber diejenigen, denen wir das erzählen, die können das so nicht verstehen, weil die auf einem viel niedrigeren geistlichen Level sind. Jetzt nicht wertend gemeint, ja, aber es ist einfach so. Die haben von geistlichen Dingen viel, viel weniger Ahnung. Und wir müssen denen erstmal 1+1 erklären, bevor wir mit irgendwelchen Wurzelrechnungen dann ankommen. Also vom anderen her denken, ja, damit wir richtig ansetzen können und ihnen wirklich helfen können und nicht einfach nur unser Bekenntnis da abladen können. Es ist nicht leicht, sich in Leute hineinzuversetzen, auch gerade, weil das ja nicht immer nur alles positiv ist. Ja, manche sind ja auch wirklich negativ und dann ist man auch frustriert, dass sie immer noch nicht vorankommen und so weiter und so fort. Aber wir müssen eben von Gott her denken. Gott kennt keine Grenzen. Für ihn gibt es kein Rein und kein Unrein, sondern er liebt alle Menschen. Das hatte Petrus verstanden durch diese Vision, die Gott ihm gezeigt hat. Das war die erste wichtige Erkenntnis. Ich muss als Evangelist Grenzen überwinden, weil Gott Menschen über alle Grenzen hinweg liebt. Und die zweite wichtige Erkenntnis, die Petrus hatte, ist, wenn ich am schwächsten bin, dann wirkt Gott am stärksten. Ist ja auch eine Erkenntnis, die erstmal total widersinnig ist. So als, ich sag mal, jemand, der nicht im Glauben steht, der kann das überhaupt nicht verstehen. Deswegen hat der Volksmund da etwas gedichtet, was ein bisschen auch fromm klingt, aber völlig was anderes meint. Und zwar heißt es da ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also du bist stark und regelst die Sache im Prinzip von alleine und dann gibt Gott nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf und dann ist alles gebacken. Das ist kein Bibelvers. Das ist Volksmund und der liegt manchmal richtig, manchmal falsch. In diesem Fall liegt er falsch. Das ist nicht biblisch, sondern biblisch ist, wenn ich am schwächsten bin, dann wirkt Gott am stärksten. Petrus hat viel von Jesus erzählt. Er ist nach Pfingsten in die Welt gezogen oder in seine kleine Welt, sag ich mal, und hat da verschiedensten Leuten von Jesus erzählt. Und er hat immer wieder gemerkt, wie da Hindernisse auftreten. Die Juden haben das erstmal gar nicht verstanden. Na, was soll denn das überhaupt? Gottes Sohn, glaubst du jetzt an drei Götter oder was mit Heiliger Geist? Und so, bist du jetzt kein Monotheist mehr? Das ist doch völlig abgefahren, was du da sagst. Da gab es einen Widerstand. Die Griechen, die wollten davon gar nichts wissen. Die haben gesagt, ja, ihr Juden mit eurem frommen Geschwafel, wir sind Philosophen, ja, wir sind viel klüger als ihr. Da brauchst du mich gar nicht mit irgendwas ankommen. Dann gab es die Regierung, die wollten überhaupt nicht, dass da irgendwas läuft und was sie nicht unter Kontrolle haben. Deswegen war er viel im Gefängnis, wurde eingesperrt. Also Hindernisse über Hindernisse haben sich da aufgetürmt in seinem Versuch, den Menschen von Jesus zu erzählen. So ein exemplarisches Beispiel dafür ist, dass er einmal im Gefängnis saß. Er hat von Jesus erzählt und das hat dem König Herodes überhaupt nicht gepasst. Der war damals der Regierungschef da in seinem Bereich. Und der hat ihn ins Gefängnis gebracht. Und das ist ja eine Erfahrung, wo Petrus gemerkt hat, ich bin total hilflos. Also da ist ein Mensch, der sagt, du darfst jetzt nicht weiterreden. Und dann schnippt er mit seinem Finger und dann kommen seine Soldaten und ich sitze hier im Gefängnis. Das ist ja eine Demütigung und das zeigt ja, wie machtlos und hilflos ich bin. Aber in dieser Situation hat er erlebt, wie plötzlich ein Engel kam, ja, in die Gefängniszelle hinein. Und er hat das zunächst gar nicht verstanden und dachte, das ist wieder so eine Vision, die ich habe. Aber diesmal war es keine Vision, sondern es passierte in der realen Welt. Ein Engel kam, löste die Fesseln, öffnete die Tür und Petrus konnte hinaustreten in die Freiheit. Er merkte also, dass an dem Punkt, wo er völlig hilflos war und gar nicht mehr weiter wusste, Gott in ganzer Macht und Vollmacht eingegriffen hat. In Kapitel 12 ist das, Apostelgeschichte 12 ist diese Geschichte erzählt und dann heißt es in Vers 11, wo Petrus dann das Gefängnis verlässt, da heißt es in Vers 11, als Petrus zu sich kam, also als er merkte, dass das keine Vision war, als Petrus zu sich kam, da sagte er, es ist also wirklich wahr, der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Ja, steht auch über mir an der Leinwand, der Herr hat seinen Engeln geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Die haben erhofft, dass er mundtot gemacht wird und nicht weiter von Jesus erzählt. Aber das hat Gott zunichte gemacht, weil er gerade da eingegriffen hat. Also Petrus erlebt, wo ich hilflos bin, da wirkt Gott mit seiner Macht. Nun gibt Jesus uns ja auch den Auftrag und sagt, ihr sollt von mir zeugen, ihr sollt meine Zeugen sein. Und wir werden merken, dass gerade da, wo ich das in Schwachheit tue, ja, nicht mit meiner eigenen Stärke, sondern in Schwachheit, dass gerade da Gott wirkt. Also wir sollen in Schwachheit, in aller Schwachheit von Jesus reden. Was heißt das? In Schwachheit von Jesus reden. Das bedeutet, dass ich mir klar mache, dass egal, was ich tue und sage, mein Freund oder mein Mitmenschen nicht zum Glauben bringen kann. Wir sagen das ja manchmal so, ich habe jemanden zum Glauben geführt oder Lutz Schäufler hat mich zum Glauben geführt oder so. Das ist aber nur eine Redensart und Weise, die in Wirklichkeit nicht stimmt. In Wirklichkeit kann einzig und allein Gott Glauben schenken. Kein Argument, was du bringen könntest, keine rhetorischen Künste, die du aufbieten könntest, die einen Menschen zu Jesus führen. Es geht nicht, weil Glaube ist etwas ganz Tiefes. Ja, das geht ganz, ganz tief in der Seele. Da entfacht Gott den Glauben. Und da kommen unsere Argumente und vielleicht unsere rhetorischen Künste oder unsere Ausstrahlung, kommt da überhaupt nicht hin. Ja, da kommt nur Gott hin. Nur Gott kann Glauben entfachen. Und dazu kann er uns benutzen. Aber es ist immer sein Werk. Und wenn ich das mir klar vor Augen halte, dann rede ich von Jesus in aller Schwachheit. Und das befreit mich von dem Druck, dass ich jemanden überzeugen müsste. Das ist manchmal so. Dann denken wir, jetzt muss ich die Argumente bringen, jetzt muss ich aber richtig loslegen. Und in Wirklichkeit blabern wir dem anderen nur voll, weil wir selber unsere Hilflosigkeit spüren und sagen, ich muss jetzt aber nochmal erklären, nicht, wie das ist. Und dann ist da der Graben und das Kreuz und dann musst du rüberlaufen und so. Und der andere, er schnallt es gar nicht mehr. Aber ich denke, ich muss es ja nochmal sagen, weil vielleicht geht er gleich die Tür raus und dann ist alles verloren. Das ist der Versuch, das in Stärke zu machen. Aber wir sollten es in Schwachheit machen. Und das heißt, wir sagen ganz einfache Dinge. Ja? Ich bete für dich, Punkt. Ja? Oder wir sagen, also ich glaube schon, dass es Gott gibt. Punkt. Das ist ein schwacher Satz. Wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt, was da für ein Leid in der Welt ist. Und dann stammelt man zurück, ich glaube aber schon, dass es Gott gibt. Das ist nicht gerade Stärke, das ist nicht gerade überzeugend. Aber Gott wirkt durch diese Schwachheit. Das ist wichtig. In aller Schwachheit von Jesus reden, das bedeutet auch, dass ich akzeptiere, dass ich kein gutes oder perfektes Vorbild bin. Das ist ja auch etwas, was wir sagen müssen. Jesus wirkt in unserem Leben, ja, aber es gibt auch Bereiche, wo noch Baustelle ist, wo es noch deutlich besser werden kann. Und es gibt auch in unserer Vergangenheit Dinge, wo man sagen kann, das ist einfach schiefgelaufen. Da bin ich vielleicht auch mal gegen die Wand gefahren und das schleppt ich auch noch heute mit nach. Und da könnte man ja denken, dann lasse ich es lieber sein. Dann möchte ich gar nicht erst erzählen davon, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, weil dann sagen sie ja, der Herr eines Chaoslebens. Das ist ja nun nicht gerade eine Werbung für Jesus. Aber in Schwachheit zu reden bedeutet, ich akzeptiere das und gebe trotzdem mein Zeugnis, auch wenn ich weiß, und ich halte das auch gar nicht hinterm Berg, dass es in meinem Leben Probleme gibt. Eine Evangelistin, die hat unter Studenten gearbeitet, Studentenarbeit hat sie gemacht, und die hat einmal Folgendes gesagt über ihre Arbeit, ihre Erfahrung da. Und zwar hat sie gesagt, wenn ich meine Probleme und meine Zweifel verheimliche, wenn ich meine Probleme und Zweifel nicht verheimliche, also wenn ich ehrlich und offen über meine Zweifel und Probleme rede, dann habe ich tiefsinnige Gespräche über Gott. Aber wenn ich meine Fehler verstecke, dann rede ich nur über mich selbst und Gott ist kein Thema. Also ihre Erfahrung war, wenn ich nicht zugebe, dass ich auch Zweifel habe und wenn in meinem Leben etwas schief läuft, dann geht es um mich selbst. Dann sagen die Studenten, mit denen ich spreche, naja, das kann ja gar nicht sein, dass du alles gut machst und richtig machst. Oder sie sagen, oh, du bist aber toll, Mensch, ich wäre auch so ein schöner Charakter wie du und ich hätte auch gerne so ein Selbstbewusstsein, das ist ja klasse. Es geht aber um sie, ja, ob nun negativ oder positiv. Aber, sagt sie, wenn ich über meine Zweifel spreche und meine Probleme, dann geht es plötzlich um Gott. Dann erzähle ich, Mensch, vor 2 Jahren, da hatte ich eine schwere Glaubenskrise. Und ich konnte nicht mehr an Gott glauben. Für einen Monat, da war ich gar nicht mehr sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Und plötzlich kommt dann der Student und sagt, du hast auch Zweifel gehabt, ich habe auch solche Zweifel. Was hat dir denn damals geholfen, diese Zweifel zu überwinden? Ja? Und so entstehen Gespräche über Gott. Das ist eigentlich paradox. Ja? Wir versuchen das immer positiv darzustellen, dass alles leicht ist und so. Und gerade das interessiert die Leute dann nicht. Oder sie reden dann nur über mich. Aber wenn ich meine Zweifel offen darlege, gerade dann entstehen Gespräche über Gott. Gerade dann geht es um Glauben. Also lasst euch von eurer Schwachheit nicht abhalten. Sei es nun eure Zweifel, sei es euer Leben, was nicht geradlinig gelaufen ist, sei es, dass ihr nicht die besten Argumente habt. Es ist gerade diese Schwachheit, die Gott benutzt. Gerade wenn ihr schwach seid, dann wirkt Gott und dann kann er dieses Glaubenswunder im Herzen von anderen verrichten. Ein mutiger Evangelist werden, das ist heute das Thema gewesen. Und als mutiger Evangelist wird man nicht geboren. Grundsätzlich hat man erstmal Angst, von Jesus zu reden. Und das war bei Petrus ganz genauso. Er war zunächst ein Angsthase und hat Jesus verleugnet. Und erst mit der Zeit ist dieser Mut gewachsen, dass er ein mutiger Evangelist geworden ist. Und zwar, weil er zwei wichtige Dinge verstanden hat. Er hat zunächst einmal verstanden, dass ich meine inneren Grenzen überwinden muss. Ich muss da raus aus meiner Komfortzone und Menschen begegnen, die anders sind als ich. Warum? Weil Gott Menschen über alle Grenzen hinweg liebt. Und er möchte, dass ich als sein Bote und Evangelist zu diesen Menschen gehe und mich in sie hineinversetze, damit Gott in ihrem Leben wirkt. Und dann hat Petrus verstanden, wenn ich am schwächsten bin, dann wirkt Gott am stärksten. Gerade in der Evangelisationsarbeit, sage ich mal, ja, gerade wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben sprechen, ist es falsch zu denken, wir müssten stark sein. Es ist falsch zu denken, wir müssten die besten Argumente haben. Ja. Das schreckt ab. Ja, da sagen die Leute, oh, das hast du gut auswendig gelernt und es ist mir völlig klar, dass du da in deinem Denken voll drin bist, aber das ist nicht meine Welt. Tschüss. Ne? Wenn wir in Stärke kommen, wenn wir in Schwäche kommen, dann können sich die anderen öffnen. Dann reden wir plötzlich über Zweifel und wie man sie überwinden könnte oder über große Glaubensprobleme und was man da machen könnte. Dann geht es um Gott, dann geht es um Glauben. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das steht auf dem Grabstein von Johannes Rau und er hat es ja quasi gewählt als sein Lebensmotto. Wäre das auch ein Lebensmotto für uns? Für dich, dass man sagt, ich möchte, dass die Leute um mir herum wissen, ich gehe mit diesem Jesus aus Nazareth. Dass sie wissen, dass wenn sie im Glauben eine Frage haben, dass sie zu mir kommen können. Nicht, dass ich Superman bin und alles weiß, aber dass ich für Jesus stehe und für ihn lebe. Um mutig zu bekennen, braucht man kein Held zu sein, sondern man muss nur wissen, Gott liebt Menschen über alle Grenzen hinweg. Und wenn ich am schwächsten bin, dann wirkt Gott am stärksten. Amen. Lasst uns gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Herr Jesus, du hast uns zum Leben gerufen und wir haben diesen Ruf gehört und sind gefolgt und wir dürfen bei dir das Leben erfahren. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, gerade an so einem schönen Tag wie heute, dass wir wissen, dass das alles aus deiner Hand fließt und dass du für uns im Himmel noch viel, viel Schöneres vorgesehen hast, Herr. Das macht unser Leben froh und ich möchte dich bitten, dass wir immer lernen, das auch weiterzugeben, immer mehr und besser. Und zwar in der Form, dass das für uns gar keine Anstrengung mehr ist, sondern dass wir das ganz natürlich tun, dass wir nicht denken, oh, jetzt muss ich evangelisieren, sondern dass das so ein Lebensstil wird, einfach in einer sehr positiven Art und Weise, nicht aufdrängelnd, sondern mit Liebe und mit Achtsamkeit wirklich anderen Menschen von dir Zeugnis zu geben, Herr. Da braucht man viel Sensibilität und viel von deinem Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns da wirklich die Weisheit schenkst und dir im richtigen Impulse, im richtigen Augenblick und die offenen Ohren, um diese Impulse auch zu hören und dann den Mut, diese Impulse durchzuführen. Da ist ganz viel vonnöten, aber wir bitten dich, dass du uns das schenkst. Dir zur Ehre und zum Wohle unserer Mitmenschen. Amen. Wir hören auf unser Segenslied und das heißt, möge Gottes Segen mit dir sein. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt noch einmal Platz und wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.